Also, es ist ja wirklich nur eine sehr leichte Unterhaltung. Es ist ja sehr leichter als eine Kalorie. Wollen Sie nachzählen?
Hey now! Couch TV!
Ja!
With Torsten.
Hello, hello!
Hey now!
Meow!
Yeah, yeah!
Oh yeah! Oh yeah!
Who loves you, baby?
Baba Booey!
And the winds begin to howl. Es ist ja brutaler Wind. Ich hoffe, und die Vögel hoffen das ja auch, dass das jetzt schon die Vorboten des Frühlings sind. Ich habe da meine Zweifel, weil jetzt wieder eine Kältewalze kommt. Aber man muss nicht blöd rumsitzen und lamentieren. Es ist Januar, wir sind in Mitteleuropa, oder im Februar besser gesagt. Und da ist es nun mal kalt. Schlimmer ist, dass ich so unordentlich bin. Noch schlimmer ist, dass ich das nicht eingrenzen kann, weil wenn ich jetzt anfange, das zu strukturieren, dann müsste ich erstmal stundenlang drüber nachdenken, wie es logischer wäre, weil ich suche ständig irgendwas. Schlimm ist es, ich habe jetzt hier, das werdet ihr nachher noch hören, eine super File rausgesucht. Das ist aber nicht darunter abgespeichert oder gelagert, wie ich glaube, sondern das ist unter einem Gesamtkonzept. Da musste ich erstmal drauf kommen, das weiß ich doch nicht mehr. Und das ist eine Katastrophe, dass ich nie weiß. Und das ist jetzt nur das Digitale. Da gibt es eine gewisse Einschränkung. Da müsste es ja irgendwie der oder der Festplatte sein. Ja, aber jetzt lasst es ein Papier oder irgendwas sein. Oder da habe ich irgendwas mal konzipiert und das liegt dann irgendwo. Oh, das ist eine Katastrophe. Es ist ein Fluch. Es ist wirklich ein Fluch. Das ist aber so, wenn man so viel Zeug hat und so viel Verschiedenes und manches ist angefangen und manches ist fertig gemacht und dann hat man das da abgelegt. Ich glaube, es liegt letztlich daran, es ist eine Platzfrage, weil ich wohne ja immer noch, wie ich in den 90er Jahren gewohnt habe, weil ich hier nicht mehr umziehen will. Und wenn ich mehr Platz hätte, dann hätte ich noch mehr Platz, um Unordnung zu kreieren. Also das ist das, was die meiste Zeit verschlingt, dass ich irgendwas suche, was ich hundertprozentig habe, aber nicht weiß, wo ich das abgelegt habe. Schlimm. Ich hoffe, dass ihr das nicht habt. Auf der anderen Seite, ich war mal bei einem Typen, da war das so ordentlich, dass ich dachte, ach, das ist ja sensationell. Ja, aber der hat auch noch nie eine einzige Idee in seiner hohen Birne gehabt, ist klar. Wenn man keinerlei Dinge kreiert oder nichts schreibt oder geistert, ja klar hat man da nichts rumliegen. Das ist auch wieder so. Ich habe einfach zu viele Ideen. Ja, es ist wirklich so. Ich habe neulich wieder gedacht, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, irgend so ein tropisches Lied, habe ich gesagt, das war auch eine von diesen Hammer-Ideen, die ich natürlich, weil ich immer, wenn man jetzt Elon Musk ist, wenn ich reich wie Elon Musk wäre, dann hätte ich das längst selber umgesetzt. Ich hatte die Idee, damals gab es noch Radio, ein Format, das ist beim Radio ganz wichtig, das Format, welches, wie das formatiert wird, also gibt es diese Formatversager, die, ja, du hast 35 Sekunden gesprochen, du solltest aber nur 20 Sekunden reden, weil das ist das Format, das schreibt das, ja, also in dem Fall war es ein Musikformat und das hätte ich genannt Tropical, wo nur so Songs laufen wie, hey, I'm going to Barbados, oder die Macarena, ja, nur so tropisches Zeug oder dieses ganze Zeug, was da unten in der Karibik läuft, dieses Merengue oder vielleicht sogar noch was mit Steel Drums und so. Und jetzt sagst du, ja, aber das passt ja hier nicht. Ja, aber wenn das Wetter hier schlecht ist, wenn das hier unter Null ist, wenn das hier stürmt und schneit und regnet und scheiße ist, und dann drehst du das im Radio. Früher, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine 90er Idee, dann drehst du das an, fantastisch, habe ich ein paar Leuten vorgestellt, der Karpfenblick,
hä, das verstehen wir nicht, ich habe keine Ahnung, was du meinst, wir haben ein,
jetzt müsste ich wissen, wie diese HR oder irgendwie hießen diese Scheißformate, die haben sich da einen runtergeholt auf diesen Blödsinn, diesen Scheiß, den ihr da im Radio, das ist immer alles das Gleiche, das ist so Contemporary Hit Radio oder Adult Content, das ist dann immer abgekürzt, also absoluter Schwachsinn, meistens die erfolgreichsten sind diese Hit Radios, da gibt's halt diese Auswertung von, ich weiß gar nicht, wie
man das heute macht. Ist das die iTunes-Liste oder was? Da werden dann die populärsten Songs und die raufen dann immer rauf und runter. Aber das wäre eine Idee gewesen, die wäre klasse. Wenn ich jetzt noch mal jetzt suchen würde, um das beispielsweise, da könnte ich jetzt 3 Tage suchen. Also schlimm ist es. Also, es heißt ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Mein Haushalt ist relativ sicher, außer dass hier so viel Zeug rumliegt, dass ich ab und zu drüber stolper, ja. Aber neulich ist wirklich, das war eine Kettenreaktion, da habe ich auch gedacht, das ist ja lebensgefährlich. Ich will mir also die Nägel schneiden und das mache ich natürlich nicht in der Wohnung, weil das eklig ist, weil die Nägel immer irgendwo hinspringen, sondern ich mache es auf dem Balkon. Also, ich habe so eine Nagelschere, das wird nichts Exotisches sein, das werdet ihr auch kennen, die hat so eine Feder, so dass man da so, also es ist nicht eine Schere, die so auf ist, dann ist sie auf, sondern das ist eine Schere, die klipst man und dann hat die so eine Feder, die das aufdrückt. Jetzt war das irgendwie wohl nicht richtig verankert und ich lege die also relativ weit weg von dem Abgrund auf den Stuhl und schmeiß die auch nicht drauf, sondern ganz normal. Ich lege die auf den Stuhl, der auch noch gepolstert ist. Und ich weiß nicht, ich will noch irgendwas anderes holen und da springt diese Feder auf und katapultiert die Nagelschere in einem riesigen Bogen über die Brüstung und knallt 30 Stockwerke in die Tiefe. 30 nicht, aber es knallt in die Tiefe. Und ich denke, das kann jetzt aber nicht sein. Jetzt ist glücklicherweise Winter und es ist morgens und da sitzt keiner unten auf der Terrasse. Und ich gucke da runter, ja, da liegt sie. Ja, aber was, weißt du, ich habe jetzt nicht nachlässig gehandelt, sondern ich habe eine Nagelschere weit weg, sondern weiter weg kann man eigentlich gar nicht sein, hinten in der Ecke auf den Stuhl gelegt und dann ist die aufgesprungen. Das kann ich, weißt du, da kommst du doch nicht drauf. Also, das hat die noch nie gemacht. Ja, das ist passiert. Und nicht, ich möchte die da hin, sondern ganz normal hingelegt, mich umgedreht und macht puff und das Ding springt. Wahnsinn, hab ich jetzt. Ja, ich bin dann runtergegangen, hab die mir wiedergeholt. Da waren die ja erfreulicherweise nicht da. Aber so leicht kann das passieren. Weil wenn das da runter und jemand auf, also mit Minimum wäre das eine Gehirnerschütterung oder das hätte in den, ich weiß ja nicht, ob die mit der Spitze fällt, aber das ist unglaublich schwer, wenn so ein Ding runterfällt. Ja, da war mir richtig mulmig. Ja, genau. Die Mick Jagger Muttermutter. Nee, die habe ich nicht. Die kostet, glaube ich, 75. Ich weiß nicht, was ich hier für die... Das war. Die habe ich schon lange und ich benutze sie eigentlich nur, wenn ich euch damit auf die Nerven gehe. Was mir immer wahnsinnig leid tut, das sind die Weihnachtsbäume. Ich sehe es natürlich gern, wenn das, ich mache das ja nicht, aber die Leute, die machen das, die schmücken das und das sieht klasse aus und wenn du irgendwie zu Gast bist, dann denkst du, das ist ja toll, wie die das gemacht haben, aber ist das denn noch zeitgemäß, dass man Milliarden von Bäumen jedes Jahr einfach abhackt, um die da 2, maximal 3 Wochen nett hinzustellen und dann schmeißt man sie einfach auf den Müll? Ist es ökologisch? Könnte es da nicht irgendein System geben, dass diese Bäume nicht einfach so ihr Leben lassen, nur damit man sie mal 3 Wochen anguckt? Also ich finde das nicht diese Kritik am Weihnachten, nicht am Christentum sowieso und auch nicht daran, dass sich die Leute die Mühe machen, alles fantastisch, nur es müsste doch möglich sein, das auf einer Leasing-Basis zu machen, sodass eine Firma, die anliefert, die sind also ausgegraben, die haben so eine ökologische Atmosphäre um sich rum, ich weiß nicht, wo, dass die Wurzel da schön feucht bleibt oder irgendwas, da kann man ja gleich den Stand mitliefern, das muss man irgendwie entwickeln und dann bekommen die Leute das und nach 3 Wochen, da kommt die Firma und holt sie wieder ab und dann werden die wieder eingepflanzt und da haben die einen, weiß nicht wie lange die brauchen, um sich zu erholen von dem Stress, das ist ja sicher stressig, weil Bäume, das sind ja keine Weltreisenden und die werden dann wieder eingepflanzt und dann wird die nächste Reihe, die kommt dann nächstes Jahr dran und ich weiß nicht, hat man dann so 3 Schichten, die man immer nimmt, weil man kann die sicher nicht jedes Jahr dafür benutzen, weil dann würden die sterben und sicher gibt's auch mal einen Ausfall, das ist dann aber im Preis mit drin, aber du hast nicht diese Leichenberge von Weihnachtsbäumen. Ich gehe jetzt öfter an so einer Stelle vorbei, da stapeln die sich inzwischen. Das ist letztlich Brennholz. Es ist doch ein Jammer. Diese Ideen, die du in diesen, ich kann das gar nicht sehen, so langweilig ist es. Diese schlechten Vorschläge, die sie so bei Höhle des Löwen und so haben. Oh, grauenvoll. Wenn auf die Idee jemand kommen würde, das ist natürlich klar, bei einer Firma, die sollte eigentlich kontinuierlich das ganze Jahr gleichmäßig zu tun haben und nicht so, jetzt ist Stoßzeit und jetzt machen die es. Aber so ist es halt. Weihnachtsmänner haben ja auch im Jahr nicht so viel zu tun, außer sie machen Surfvideos oder Sexfilme oder sowas. Ja, aber bei den Weihnachtsbäumen, da müsste man doch eigentlich mal überlegen, dass das nicht ökologisch ist, dass man diese Massen an Weihnachtsbäumen einfach zerstört. Leute sterben und es wundert mich immer, wer diese Coverage kriegt. Parallel innerhalb von einem oder zwei Tagen, da ist gestorben Jeff Beck, Gitarrist, der eigentlich erst in letzter Zeit wieder hochkam, weil Johnny Depp mit ihm gespielt hat. Wobei, wie viel spielt Johnny Depp? Also er hat Kumpel von ihm und der ist dann mit auf der Bühne und dann kommen da auch ein paar Leute hin, die Johnny Depp sehen wollen. Jeff Beck gilt immer irgendwie seit Jahrzehnten als der Supergitarrist und ein irrsinniges Talent. Aber keiner will irgendwie mit dem länger zu tun haben, weil der wohl irgendwie schwierig war, was weiß ich. Ja, und da er auch kein großer Songschreiber ist und einfach ein Gitarrist, da ist er halt so ein Mietgitarrist, den kann man sich mieten und dann spielt er das. Aber das muss man natürlich auch mal sagen, wenn einer nur gut spielt und nicht gut schreibt, dann ist das wundervoll und das hat für ihn sicherlich gereicht, um ein anständiges Leben zu führen. Aber mich hat an dem immer gestört, dass der immer kurzärmelige T-Shirts trägt. Ja, der ist ein alter Mann gewesen, der war fast 80. Wer hätte der nicht ein langes Hemd anziehen können? Ansonsten habe ich keine Kritik bei Jeff Beck, aber zumindest war der eine gewisse Größenordnung, ja, wenn man jetzt so, ja, seinerzeit hat Rod Stewart bei ihm in der Jeff Beck Group angefangen, the shape of things to come, damals. Der war jetzt nicht der große Einflussgeber wie Hendrix, der sensationell geschrieben hat und ich finde, dass der gut gesungen hat. Vom Gitarrespielen, da muss ich, brauchte nicht mich, um zu sagen, dass Hendrix ein super Gitarrist war. Die Liga war Jeff Beck nicht, aber er war zumindest größer als die Person, die parallel gestorben ist, irgendeine Tanja irgendwas, die von den Zeitungen als Supermodell bezeichnet wurde und Supermodel, das ist eine ganz harte Definition, die so gut wie auf niemanden zutrifft. Also da gibt's ganz harte Eckdaten, die muss super Endorsement-Verträge haben, also für Givenchy den Exklusivvertrag, die muss in Filmen mitspielen und die muss einen berühmten Ehemann haben. Dann kann man eventuell drüber reden, dass sie ein Supermodel ist. Diese Tanja irgendwas, diese so eine Deutsche, die ich nur kenne, weil die in einer von den vielen guten Levi's-Reklamen war, Werbespots. Die Schlagzeilen, die waren größer bei dieser Tanja Patitz, glaube ich. Jedenfalls, die war nix, die hat keine großen Sachen gemacht, aber die hatten sie dann irgendwann, da sind sie ganz aufgeregt gewesen, als sie dann irgendwie jetzt, wir haben auch Supermodels. Also es war eigentlich ja im Grunde, war es Claudia Schiffer, aber die hat natürlich nicht diesen Unternehmergeist gehabt, die einem auf die Nerven geht, aber wo man still sein muss, weil die das einfach voll drauf hat. Klum. Ja. Da ist es so, die ist indiskutabel groß und ist auf jeden Fall ein Supermodel, weil die jeder kennt. Also die ist in Filmen und die ist in Dingen und die ist in die sitzt in amerikanischen Castingshows und hat ihre eigene Sendung dort und so. Und die war schon bekannt, als die hier noch keine Sau kannte, als sie hier immer noch mit dieser Tanja irgendwas rumgemacht haben. Da gab es dann noch so eine andere, die auch nix war. Aber da sind sie dann ganz aufgeregt. Und was ich sagen will, die Medienbeachtung, die jetzt diese Tanja da gekriegt hat, die war unverhältnismäßig für das, was die gemacht hat. Wie gesagt, der Werbespot war gut, wie alle Werbespots von Levi's damals gut waren. Wüste in so einem Motel, der kommt die Treppe runtergelatscht, in Unterhosen, saubere natürlich, er holt sich diese Jeans, und das war der Trick, aus dem Kühlschrank und es gibt ihm dieses Mädchen, die kein Wort sagt, das ist diese Tanja. Und das war das Größte, was sie gemacht hat. Danach habe ich nie mehr was von der gehört. Aber da sind sie alle ganz aufgeregt gewesen, dass die also in diesem Werbespot war. Huch, meine Güte, ist das alles, ach, ist das aufregend, ja. Aber Jeff Beck, das war nur so eine Nebenbeltung. Also würde ich sagen, das ist so, ja, genauso wie ich vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, da lese ich die Schlagzeile Spider-Star gestorben. Da denke ich, was? Einer aus der alten Ziggy Stardust Bowie Band? Wer Mick Ronson ist doch schon lange tot. Wer ist denn da? Der Drummer oder was? Spiders, das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Plan. Hier gibt's so eine lokale, ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt, außerhalb von, weiß ich, weiter nördlich als Augsburg. Die heißen Spider Murphy Gang. Und soweit ich mich erinnere, haben die einen Hit 1978 oder was gehabt. Also auf jeden Fall, als ich herkam, da war der schon groß und dann haben die den im Nachtleben gespielt und der hieß Skandal um Rosi. Und wenn man einen Hit hier hat, weil hier so wenig passiert und so absolute Nullen nur sind, da wurden die also offensichtlich gesehen und da muss wohl einer gestorben sein. Nur, die hab ich natürlich, da denke ich nicht. Das hat mir dann jemand gesagt, du, die meinen wahrscheinlich nicht die Bowie. Ich habe das nicht gelesen. Habe ich Spider-Star? Hast du das? Jemand, der sich mit Musik auskennt. Das kennt ja auch nicht so bekannt, die alte Spiders-Band von, wann war das, 1971? Die hat er nur zusammengestellt, Bowie, für das Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy played Guitar. Ihr wisst es, Mann. Also, war mal Teil mein Lieblingsalbum, da habe ich es tot gehört und jetzt kann ich, weiß ich, will ich mir nicht mehr geben, weil irgendwie muss das auch mal wieder sich erholen von dem vielen Hören. Ich habe eine Angewohnheit, die ist natürlich, das ist natürlich totaler Blödsinn, aber vielleicht habt ihr das auch. Ich werde da irgendwie stinksauer, wenn extrem super heiße Frauen mit irgendwelchen Lutschern zusammen sind, wo ich dann sage, sie könnte was Besseres haben, mich zum Beispiel. Und das sind jetzt speziell natürlich welche aus den frühen Jahren. Ich war immer total stinkesauer, dass diese super heiße Nikki Cox, die war super heiß. Es gab, nachdem diese Bundys-Show, Familie schrecklich, schreckliche Familie, genau, nachdem die ausgelaufen war, da hatten einige Producer von denen, die haben dann eine neue Serie entwickelt mit so einem, ich weiß nicht, war das ein Teddybär oder irgend so eine Stofftier, der da im Keller gewohnt hat und das hieß auf Englisch Unhappily Ever After. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch hieß. Die lief hier, war nicht so ein großer Erfolg. Und da war die Tochter, die hieß dort Tiffany und das war Nikki Cox. Das war frühe 90er. Ja, sensationell. Und dann ist die zusammengekommen mit dem Fuzzi da, diesem Zwerg, diesem Würstchen, der auch in Entourage war. Der war in Entourage. Irgendwie so niemand. So ein buckliger kleiner Arsch, der auch wie viele kleine Typen so eine, der hat immer so eine total aufgelegte Stimme. Mit dem Wichser war die zusammen. Und dann war sie später mit Jay Moore zusammen, der auch nur eine gute Sache gemacht hat. Das war die Show Action. Nicht eine Action-Sendung, sondern Action im Sinne von und Action, also Act Now. Ja, eine extrem krasse Satire auf die Filmindustrie. Was für ein Arsch. Hat auch ein Kind mit dem und so. Jetzt ist sie alt, hat zu viel plastische Chirurgie. Was? Nikki Cox? Die war sensationell. Die war. Und dann war sie mit Bobcat zusammen. Das war der Typ, der die Stimme von dem Ding gemacht hat. Bobcat kennt ihr vielleicht aus Police Academy. Der hat so Stimmen gemacht. Das wird natürlich, weil es auf Deutsch übersetzt wird, kommt das nicht so rüber. Kein übler Typ. Aber Nikki Cox, sie hätte was Besseres haben können. Und dann die andere Nikki. Nikki Searing, ein super heißes Model. Die war mit irgendeinem Lutscher aus irgendeiner, einer von diesen wie heißt der, der große Produzent, Vater von dieser Dings, der Al Beverly Hills, wie heißt der? So und so Spelling, Aaron Spelling, genau. So, in einer von dieser Shows war der. Und den hat die geheiratet und hat den Namen behalten. Und das war Nikki Searing, super heiß. Aber der Typ war nicht gut genug für sie. Da krieg ich einen Anfall, wenn die mit solchen Lutschern sich abgeben. Wenn du diese super heißen Frauen siehst, ja, die müsste ja wenigstens, weiß ich, Lorenzo Lamas in seiner Hochphase, als er Renegade war, ein Körper, ein verdammt guter. Da sagt man nichts. Aber mit solchen Würstchen, diesem komischen Hampelzwerg da und dann diesem Versager Searing, der nur in dieser Ding und ich glaube in dieser Shark, irgendwie wo die Haie immer fliegen, Sharknado, da war er dann als so als ironisch drin, eine totale Null. Aber mit dem hat die sich eingeladen. Kannst du dir vorstellen, wie ich gelitten habe? Ach, und dann habe ich beim Rumschalten abends, ich habe was fertig geguckt oder wir haben was fertig geguckt und dann schalte ich noch so ein bisschen durch oder bleibe ich hängen tatsächlich beim Presserfernsehen und da ist also knallharter Journalismus, also jemand, dem ist jetzt aufgefallen, krasse Themen wie die Narcos, das sind die Drogentypen in Mexiko, dass das ein total heißes Thema ist. Wurde vor 20 Jahren mal gemacht. Da hat das so ein Engländer, Ross Camp, der hat immer so Sachen gemacht. Und jetzt, nach 20 Jahren, haben das hier die Leute, die auf unsere Kosten Fernsehen machen, was keiner sehen will. Da ist also eine Person, ich halte mich dazu, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, ich sag mal immer diese Person, weil das ist nicht definierbar und möchte ich auch nicht, weil die will sicher nicht auch nicht festgelegt werden. Die spricht okay Spanisch, tut so, als wenn sie jetzt mit den Drogentypen, die das schmuggeln, die das herstellen, die das machen oder auch diese Narco-Corridas, diese Song, was ich ja alles schon vor Jahren, das habe ich in einem meiner Alben schon aufbearbeitet und verarbeitet und humoresk in Szene gesetzt. Aber gut, jetzt haben das die auch entdeckt. Nur, Die wollen einem also weismachen, dass sie also mit Drogenschmugglern, also den richtig harten Typen an der Grenze, mit denen haben sie zu tun. Glaubt man das? Typen, die wegen Nichtigkeiten andere Leute umlegen lassen, Kartelle. Glaubst du das, dass da wirklich Leute bereit sind, mit dem Fernsehen zu reden? Jetzt sind die maskiert, die sind verpixelt und die Stimmen sind verzerrt. So, das bedeutet also, was du da siehst, das könnte auch jemand sein, der $50 gekriegt hat und dann erzählt er das halt. Oder die haben dir gesagt, ja, erzählst du halt, wir machen dies und machen das. Und verstecken wir das hier und verstecken da. Also das waren totale Nichtigkeiten, weil jetzt haltet euch fest, ich hoffe, ihr sitzt. Die Leute, die im Drogenschmuggel sind, die machen das nicht aus der Liebe zum Sport oder aus kompetitiven Gründen, sondern die machen das aus Geldgründen. Wer hätte damit gerechnet? Ja. Und das haben die also rausgefunden. Und dann hat sie da angeblich noch einen Killer, so ein Cesario, der da irgendwie rum erzählt. Ja, das ist auch irgendein Typ. Du siehst ja nicht, wie der den Hit ausführt. Er erzählt halt nur davon. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die aus der Schule plaudern und dass die das überhaupt dürfen. Das muss ich auch mal fragen, weil das ist knallhart und ganz scharf organisiert. Das hat sich noch nie bewährt, wenn Verbrecher zu bekannt sind. Was man daran sieht, bekannteste Fall ist der John Gotti, der Hart 85, ich habe es hier und da, glaube ich, mal erwähnt, den Hit auf Paul Castellano ausführen lassen, damit er der Capo de tutti capi wird, der Boss der Bosse. Dann hat es keine 5 Jahre gedauert, dann hatte das FBI ihn verwanzt und der war die ganze Zeit in der Zeitung und er hatte einen Spitznamen, The Dapper John, ein komplettes Arschloch, also der hat quasi die gesamte New Yorker Mafia gegen die Wand gewandt. Also diese Nummer, dass sich Verbrecher da irgendwie an die Öffentlichkeit trauen, außerdem Ego bringt nichts, weil man erkennt die nicht. Zweitens, das Risiko, dass die Reporter vom ARD-Fernsehen verwandt sind, ist zu groß. Da sitzen halt nur irgendwelche Leute und erzählen was. Ich halte das für vorne bis hinten gefaked, dass sie dann zu so Tatorten hinfahren. Nachts werden da wohl angeblich in Culiacan, da bei Sinaloa, da werden nachts jeweils immer 3 Leute umgebracht und da fahren sie an die Tatorte. Das könnte sein, wobei so ein bisschen Band da aufspannen und da so 2 Trucks hinstellen, das kann man alles mieten. Da habe ich wieder gesehen, was aus den Steuergeldern wird. Da fährt also eine Person da in Mexiko rum und erzählt dir bla 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 Zeug, was man seit 20 Jahren weiß. Also da war keine einzige neue Erkenntnis. Und ich habe mich dann auch zu sehr geärgert. Ich habe gesagt, was sehe ich da? Da sehe ich einen maskierten Typen, der irgendwie sagt, ja, das ist stressig, ja, da wäre man nie drauf gekommen. Und dann zeigt man, wie die das da, das Heroin zusammenpanschen mit Fentanyl. Immerhin, das wusste sie, dass jetzt inzwischen Fentanyl reingekippt wird in das Heroin. Aber das ist jetzt seit 10 Jahren in Praxis. Das haben sie inzwischen selbst bei der ARD mitgekriegt. Beim Erpresserfernsehen. Also so wird die Kohle raus. Das andere Zeug, das nehme ich überhaupt nicht wahr. Nur, weil das natürlich, da käme ich ein bisschen aus. Also Geldverschwendung bis zum Anschlag, weil das machen jetzt alle nach in einem Ross Camp. Die Türken da irgendwas, stellen da irgendwas hin, da reden Leute irgendwas. Aber du siehst ja nie irgendwas. Nur bei ihm, bei dieser Ross Camp Engländer Show, da war das noch so produziert, dass dann immer noch kurz vor der Werbung immer noch so ein Pseudo-Stress kam und das haben die überhaupt nicht hingekriegt. Also was für eine Scheiße. Auf der anderen Seite, hat jemand irgendwas anderes gewartet? Hast du schon mal gesagt, Donnerwetter, diese erste Probe, da sind ja tolle Journalisten, das ist ja toll gemacht. Und dann das Allerschlimmste ist, diese Person, die muss dann immer noch ihre selbstgestrickte Ich-bin-so-betroffen-Nummer dazu. Ja, aber natürlich ist das irgendwie jetzt außergewöhnlich, diese Regung, dass man nicht begeistert ist, dass jemand sagt, er bringt für Geld Leute um. Da sagt man, ah, super Idee, vielleicht mache ich das auch mal. Man geht davon aus, dass die Person, die da der Interviewer ist, das nicht gut findet. Aber die muss sich dauernd selber im Bild sehen und dann macht sie immer das, wie halt so Laien das machen, die macht dann immer das entsprechende Gesicht dazu. Oh, ich bin betroffen. Oh, da sind Leichen, das nimmt mich. Ja, natürlich, so ist es halt. Aber will man wirklich so viel über den Reporter wissen? Das war mal so, dass sich die Reporter schön rausgehalten haben, weil die Meinung von den Reportern niemanden interessiert. Und heute ist es so, dass das alle, auch wenn sie es nicht sind, da wollen sie jetzt alle Personalities sein und müssen sich da selber mit einbringen. Und das ist einfach nur widerlich. Ein Phänomen, was ich vor langer Zeit entdeckt habe und auch schon in einem von den Alben oder 2 von den Alben schon mal besprochen habe, das ist ein Satz, der in verschiedenen Situationen verschieden aufgenommen wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich trage keine Unterwäsche. Ist von einem Starlet 22. Das könnte unter Umständen flott wirken. Ich trage keine Unterwäsche. Wenn ihr aber auf einer Autobahnraststätte steht und da steht ein 3-Zentner-Trucker neben euch, der denselben Satz sagt, ich trage keine Unterwäsche, dann ist das nicht mehr so gut. Und hier ist ein Beispiel, das ist der simple Satz, die Schlange war mir zu lang. Das ist, wenn du jetzt hier aus Rewe oder aus Lidl kommst und wolltest schnell irgendeine Kleinigkeit besorgen und sagst du, die Schlange war mir zu lang. Ja, sagst du, ja, du bist halt gegangen, hast nicht unbegrenzt Zeit, völlig klar. Derselbe Satz, gesprochen in Afrika in dem Supermarkt, in Brasilien in dem Supermarkt oder in Südostasien in dem Supermarkt, der kann was ganz anderes bedeuten. Die Schlange war mir zu lang. Wenn ihr öfter zuhört, wisst ihr, ich verachte alles, was im deutschen Fernsehen, in deutschen Medien passiert. Es gibt einen einzigen Bereich, da mache ich eine Ausnahme, das ist der Synchronbereich. Da wird oft sehr gute Arbeit geleistet. Beispielsweise dieser Satz von Johnny Depp in dem Piratenfilm, Classified, den gibt's auf Englisch gar nicht. Ich weiß nicht, was die da, da haben die irgendwie so eine, die haben sich da was einfallen lassen, weil die sagt, alright oder irgendwie was, wie so ein Pirat halt spricht. Das ist zum Beispiel besser. Und es gab ja, das wissen die Älteren, da gab's die zwei, das war so eine Serie, die kein Amerikaner kennt, ich habe jeden gefragt, kennt kein Mensch, mit Curtis und Moore, Roger Moore und Tony Curtis, in den, wahrscheinlich war es eine 60er-Serie, die dann hier in den 70ern lief, da war die Synchronisation so gut, dass das ein absoluter Hit war. Das müsst ihr mal euren Opa fragen, der kennt das vielleicht noch. Und jetzt gab's also den Mann, der Woody Allen die längste Zeit gesprochen hat. Der Name ist Wolfgang Dräger. Und ich hatte das Vergnügen, dass er mir mal ungefähr 1991 einen Riesengefallen getan hat, weil ich damals eine Comic-Radio-Show konzipiert habe. Da dachte ich, das müsste ein absoluter Selbstläufer sein. Der es war mit Gags und mit Jingles und mit Dingen. Und da habe ich also viel Zeit investiert. Dafür hatte ich folgende Idee. Jetzt muss man sagen, Woody Allen, wenn ihr heute sagt, ach Gott, habt ihr völlig recht, weil die guten Filme von ihm, die ersten, nie laufen. Und 1991 war das jetzt ungefähr 10 Jahre her. Man hatte das zumindest noch in Erinnerung, dass der mal lustig war. Jetzt habe ich also ein fiktives Interview mit Woody Allen geschrieben, auf Deutsch. Das funktioniert nur, wenn man den Originalsprecher hat. Name ist Wolfgang Dräger. Und dieser zauberhafte Mann ist jetzt gerade gestorben. Er hat immerhin bis, glaube ich, 92, also hat es gut in die 90er geschafft. Das war ein reizender Mensch. Ich habe irgendwie durch eine Connections, habe ich einen Kontakt zu dem gehabt und da hat er gesagt, ja, ganz unkompliziert, ich bin dann und dann beim Bayerischen Rundfunk, kommen Sie auch einfach vorbei, da machen wir das schnell, 10 Minuten oder so. Und dann hat er das gemacht, er war sensationell. Das war ein Schatz, er kannte mich nicht, ich bin nix. Ich habe ihm gesagt, das und das möchte ich machen, ob er das machen würde. Ein super Typ. Es gibt Ausnahmen, aber ne, leider nicht mehr viele, weil der war fantastisch. Und weil ich das, glaube ich, hier noch nie gespielt habe, ist hier jetzt Wolfgang Dräger als Woody Allen im Interview.
Haben Sie erwartet, dass Ihr Stück in Europa derartig gut ankommen würde?
Ja, also tatsächlich sah es zuerst gar nicht so gut aus. Erst als wir nach der Generalprobe einige drastische Veränderungen vornahmen, stiegen unsere Chancen. Wir entschieden uns, doch den Vorhang zu öffnen, die Bühne zu beleuchten und Schauspieler einzusetzen.
Wie lange haben Sie gebraucht, um es zu schreiben?
Circa 4 Stunden.
Warum so lange?
Naja, in den ersten 2 Stunden konnte ich mich nicht richtig konzentrieren.
Sie waren für die Inszenierung längere Zeit in London. Wie gefällt Ihnen die Stadt im Vergleich zu New York?
London hat ein tolles Nachtleben. Es gibt am Bahnhof eine Würstchenbude, die ganze Nacht geöffnet hat.
In Ihrem letzten Film Schatten und Nebel spielten Sie noch die Hauptrolle, in Ihrem neuen Werk nicht. Warum nicht?
Ja, zuerst hatte ich den Part. Wissen Sie, ich kenne den Autor recht gut, aber dann hat mich der Regisseur gefeuert. Dabei hätte ich alles getan, um die Rolle zu behalten. Ich bin sogar mit dem Regisseur ins Bett gegangen. Ach, leider umsonst.
Haben Sie eine Ahnung, wie sich Ihr Publikum zusammensetzt?
Naja, sind hauptsächlich Linkshänder und Bartträger, viele Frauen und einige Dissidenten. Der Rest besteht aus Eskimos und Angestellten der NASA.
In Ihrer Arbeit gibt es immer wieder Anspielungen auf Ihre jahrelange Psychotherapie. Wie reagiert eigentlich Ihr Therapeut auf Ihre Erfolge?
Ich verheimliche sie ihm aus 2 Gründen. Er würde erstens sofort sein Honorar erhöhen und zweitens braucht er nicht alles zu wissen. Er glaubt, ich bin Vertreter für Damenunterwäsche und lässt sich auch von mir mit Dessous bezahlen.
Eine persönliche Frage, wenn Sie erlauben. Könnten Sie Frauen verstehen, die nur wegen Ihres Körpers hinter Ihnen her sind?
Ja, also Mein Körper ist ein konditionelles, genetisches und anatomisches Wunder, einstweils vergleichbar mit dem Arnold Schwarzeneggers. Ich habe daher sehr viel Verständnis für diese Frauen. Man kann es ihnen nicht verdenken, dass sie dem Drang, eine Vorahnung des Nirvana zu erleben, nicht widerstehen können.
Warum fahren Sie eigentlich kein Auto?
Aus Sicherheitsgründen. Das Verkehrsministerium hat mir gerade eine goldene Anstecknadel verliehen. Durch die Tatsache, dass ich nicht fahre, werden jährlich mindestens 70.000 Menschenleben gerettet.
Werden Sie denn zukünftig so weitermachen? Jedes Jahr ein neuer Film, zwischendurch mal ein Theaterstück?
Nein, nein, ich plane unter anderem eine Rap-Oper mit Mike Tyson als Hauptfigur. Außerdem stehe ich kurz vor dem Durchbruch mit meinen wissenschaftlichen Forschungen. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, ein Verfahren zu entwickeln, um aus Eisen Gold zu machen. Langfristig interessiert mich aber eine Sportlerkarriere, zum Beispiel die eines Gewichtshebers. Nebenbei möchte ich mich wieder etwas mehr um meine Hobbys kümmern. Vielleicht wissen Sie, dass ich recht gut auf dem Kamm blase. Ferner mache ich kleine Laubsägeschnitzereien aus Seife und höre selbstverständlich alle Ihre Sendungen.
Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs.
Ja.
Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben.
Was? Was?
Knisterpulver.de Rubrik Alben.
Hey now.